Ist euch etwas aufgefallen, als ihr heute oben hergekommen sind? Es ist noch hell draußen. Es ist hell, es ist warm, ist das nicht schön? Es war Zeitumstellung. Und heute Morgen, als ich preache, habe ich gedacht, das ist genial, dass ich preache. Da sehe ich immer auf die Tür und sehe, wenn jemand einfach eine Stunde spät reinkommt. Und kann so den Gesichtsausdruck anschauen, wenn ihnen klar wird, ups, es wäre Zeitumstellung gewesen. Aber es ist, glaube ich, niemand reinkommen. Schade, schade. Wir sind immer noch in der Hashtag Jesus-Serie und heute geht es um Grosszügigkeit. Und wenn wir an Grosszügigkeit, wenn wir lernen, grosszügig zu sein, ich glaube, dann müssen wir nicht in erster Linie uns irgendeiner weisen, grosszügigen Menschen orientieren oder Bücher lesen, sondern dann können wir uns von Gott höchst persönlich inspirieren lassen. Weil er ist Grosszügigkeit in Person. Was er gemacht hat, das ist einfach in allen Facetten grosszügig. Ich bin diese Woche, wo es ein bisschen wärmer war, bin ich durch den Wald gejoggt und am hintersten Ende von Scherz ist mir aufgefallen, dass selbst dort, wo kaum mal jemand durchläuft, die Natur einfach immer noch gleich schön ist. Der Bärlauch hat blüht, hat geschmeckt, man hat sonst Pflanzen gesehen, die wachsen, man hat die Vögel gehört zwitschern und ich habe so gemerkt, hey, der Winter, der ist jetzt wirklich tot, der ist wirklich Vergangenheit, der Sommer kommt. Und ich bin amazed gewesen, wie gross es Gott ist, wie grosszügig dass er ist, dass er selbst am hintersten Ecke einfach noch dafür sorgt, dass wir nicht einfach mit einem grauen Planeten beschenkt werden, sondern dass wir die Grosszügigkeit erleben dürfen, indem er uns einfach eine schöne Erde hier schenkt. In den letzten zwei Mal haben wir so Möglichkeiten angeschaut, wie wir den Zugang zu Gott finden können. Vor zwei Wochen, wo es um Buß und Umkehr gegangen ist, wie wir durch Buß und Umkehr wieder lernen, Gott in die Augen zu schauen, wieder mit reinem Herzen da sein und das Leben, so wie er es uns schenkt, könnt auch in Anspruch nehmen. Oder letzte Woche, wo es um Stille gegangen ist, wo mir wieder mal gezeigt hat, wie wichtig das ist, dass wir nicht einfach uns voll dröhnen lassen mit Medien und irgendwie Social Media, sondern dass wir den Ort schaffen, wo einfach Gott zu uns redet und wo Gott kann unser Leben auftanken kann, wo Gott uns kann das Leben in Fülle schenken kann, so wie es eigentlich gedacht ist. Und bei beiden Mal ist immer recht um uns gegangen. Was kann ich machen, dass ich ein erfülltes Leben habe? Was kann ich machen, dass ich auftanken kann am Morgen? Was kann ich machen, dass mein Leben in Ordnung ist? Und wenn es um Grosszügigkeit geht, um Weitergeben, dann denken wir vielleicht im ersten Moment, das passt gar nicht so rein. Aber ich glaube, das passt mega gut rein, weil wenn wir grosszügig sind und weitergeben, dann kommen wir selber nicht zu kurz. Dann ist es nicht so, dass wir am Schluss auspowered sind, sondern wir selber erfahren genau auch die Grosszügigkeit. Das sehen wir bei Gott, als er die Erde geschaffen hat, ist er nicht am Oben völlig erschöpft gewesen und hat gedacht, wieso mache ich das nur für die Menschen? Wieso gebe ich ihnen nicht einfach nur eine schwarz-weisse Erde? Wieso mache ich mir die Mühe? Sondern durch das, dass er die Power, die er hat, umgesetzt hat und einfach grosszügig war, indem er uns eine schöne Natur geschenkt hat, hat er am Oben jedes Mal gesagt, es ist gut, was ich gemacht habe. Er hat sich gefreut. Wenn man das liest, kann man davon ausgehen, dass es ihn erfüllt hat, dass er uns eine Erde schaffen konnte. Es hat ihn nicht angekackt, dass er irgendwo in Scherz auch nicht schauen musste, dass der Bärlauch blüht, sondern er hat gesagt, es ist gut, dass ich das mache. Er hat sich erfreut. Und so geht es uns Menschen auch, wenn wir grosszügig sind, dann tun wir nicht einfach nur unseren Besitz oder unsere Möglichkeiten oder unsere Gaben und Zeiten weggeben jemand anderem und sind am Schluss mit leeren Händen da. Sondern wir schaffen einen Raum, wo wir voll in das Leben eintauchen können, das Gott uns schenken will. Ein Leben voll Grosszügigkeit, ein Leben voll Freude. Und wenn es darum geht, dass wir nicht einfach unser Reichtum für uns ansammeln, sondern weitergehen, da hat Jesus mega klare Worte. In der Bergpredigt in Matthäus 6, 19, die bringt er schön auf den Punkt. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt euch Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Vielleicht denkst du, es ist noch nie ein Kleidungsstück von dir von Motten verfressen worden oder du hast noch nie etwas entsorgen müssen, weil es verrostet ist. Das kennen wir in der heutigen Gesellschaft von Zalando nicht mehr, wenn unser T-Shirt nicht mehr gefällt, dann schiessen wir es weg, bevor überhaupt eine Motte auf die Idee kommt, an dem T-Shirt rumzunagen. Aber zu Zeiten von Jesus war das ein ernsthaftes Problem. Dort hat man so die Tradition gehabt, dass wenn die Tochter geheiratet hat, dass man ihr nicht einfach nur Geld gegeben hat, sondern dass man ihr meistens gerade so einen ganzen Kleiderschrank mit Kleidern gefüllt vererbt hat. Mit ihr das weitergeschenkt, mit schönen Kleidern für Ball und für alle Anlässe. Und das hat einen Wert gehabt, das sind nicht einfach Kleider gewesen, die maschinell günstig hergestellt worden sind in Indonesien, sondern das sind teure, wertvolle Kleider gewesen. Das Reichtum gewesen von damals. Oder man hat Schätze gehabt. Eben, man hat viel oft nicht irgendwie Geld auf einem Konto gehabt, sondern man hat einfach über das Leben lang Zeug angesammelt, die Wert hat, die man mal einlösen kann, die man vererben kann, die wirklich einen Wert hat. Und wenn man es so anschaut, dann haben die Leute wirklich gemerkt, hey, auch wenn ich mir noch so viel Reichtum aneigne, es wird immer schwerer, den Reichtum zu behalten, ohne dass er zerfressen wird, ohne dass er verkehrt, ohne dass er an Wert verliert. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben ist es auch ein bisschen so gewesen, das Jahr. Nadine und ich haben plötzlich gemerkt, hey, eigentlich, was reinkommt, sollte eigentlich länger zum Leben an Lohn. Und trotzdem, Ende Monat bleibt nicht viel Geld übrig. Wir haben uns überlegt, an was liegt das? Und wir haben das Jahr so ein bisschen angefangen, im ersten Monat zumindest, alles aufschreiben, was wir ausgeben. Wenn wir irgendwo einen Kaffee sind, trinken, haben wir das aufgeschrieben, 2 Franken, oder 3 Franken wahrscheinlich. Wenn wir irgendwo sind, zum Mittagessen, haben wir das aufgeschrieben. Und nach einem Monat habe ich mal so geschaut für mich, wo fließt überhaupt mein Geld hin. Und mir ist bewusst geworden, wie einfach ein grosser Teil von meinem Geld für Essen auswärts ausgegeben wird. Wenn ich einfach viel Geld, ohne bewusst irgendwie sage, mal, ich will jetzt irgendwie das und das, habe ich es einfach ausgegeben. Es ist wieder vorgeflossen. Und in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, habe ich so ein bisschen mein Leben wieder gesehen, wie zwar mein Reichtum nicht von Motten und Rost zerfressen wird, aber wie mein Geld einfach davon geht, indem ich mich nicht klar dafür entscheide, für das will ich investieren. Und auch Zeit. Nicht einfach, ich deutlich sage mal, ich will Zeit für das investieren, sondern Zeit einfach davon fließt, indem ich halt in jeder freien Minute wieder das Handy vornehme und irgendeinen YouTube-Clip schaue. Und für mich sind so ein bisschen das die Motten von unserer Zeit. Dass wir einfach unbewusst davon Geld ausgeben, unbewusst unsere Zeit in irgendetwas verschwenden, anstatt zu sagen, hey, wir wollen das Geld dort geben. Wir wollen unsere Zeit und unsere Gaben so investieren. Und der letzte Punkt von dem Text, der letzte Vers, dort wird Jesus nochmal voll deutlich. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Wir können vielleicht das Wort Reichtum noch ein bisschen ausdehnen. Das ist nicht einfach nur mehr Geld oder Vermögen, sondern das ist auch Zeit. Das sind auch unsere Gaben, unsere Ausbildung, die wir haben. Und dort, wo wir das investieren, dort wird auch unser Herz sein. Und es ist, glaube ich, auch ein bisschen umgekehrt so, dass dort, wo unser Herz ist, auch automatisch unser Geld fließt. Wenn man so die grossen Leute anschaut, die grosszügig gegeben haben, Mutter Teresa zum Beispiel, dann glaube ich nicht, dass sie einfach mit einem überschwänglichen Herz auf die Welt gekommen ist und das Leben lang darum können, von ihrer Grosszügigkeit weitergeben. Sondern die meisten haben auch ein bisschen angefangen und haben irgendwann mal jemandem etwas gegeben oder jemandem geholfen. Und das hat ihr Herz dazu gebracht, dass sie gesagt haben, ich will noch mehr geben. Und das war eine Kettenreaktion. Aus dem Herz ist noch eine grössere Grosszügigkeit gekommen. Und die Grosszügigkeit hat dazu geführt, dass man noch mehr wollte, sein Reichtum irgendwie in ein Projekt oder irgendeinen Ort investieren. Und Jesus sagt auch ganz klar, hey, investiert euer Reichtum nicht einfach irgendwo hin, sondern in den Himmel. Und damit meint er das Reich Gottes, damit meint er die Kirche, damit meint er uns als Kirche, dass wir dort rein investieren sollen, dass wir dort rein investieren sollen, damit es nicht von den Motten und vom Rost zerfressen wird. Ja, die Grosszügigkeit, die hat bei den Christen, sieht man das über die ganze Zeit hinweg. Und schon bei den ersten Christen ist etwas passiert, das prägt ist von dieser Grosszügigkeit. In einem Text, den eigentlich die meisten von euch kennen, Apostelgeschichte 2, 43. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle. Und die Apostel brachten viele Wunder und Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurden. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Wenn wir so den Text lesen, dann werden mir immer drei Eigenschaften wieder völlig von Neuem klar. Einerseits sind die Christen erfüllt gewesen mit dem Heiligen Geist. Das war gerade nach Pfingsten gewesen und sie sind wirklich on fire gewesen, um in das Reich investieren, zum Vollgas geben, um jedem erzählen, wer Jesus ist, was er gemacht hat. Und das ist das, was einfach ihre Leidenschaft nochmal völlig gepusht hat, dass sie erfüllt sind vom Heiligen Geist. Gleichzeitig hören wir auch, was für eine Gemeinschaft das da vorhanden war. Wir haben einfach gesagt, Sonntag ist Kirchentag und unter der Woche habe ich genug Termine. Sondern wir haben versucht, seine Freunde möglichst jeden Tag zu sehen. Wir haben gesagt, ich will möglichst immer in dieser Gemeinschaft sein und nicht einfach nur am Sonntag. Man war bereit, alles, jeden Abend dafür zu investieren, um einfach zusammen zu essen, zusammen Gemeinschaft zu haben, zusammen Zeit zu verbringen. Und die Gemeinschaft, das war ein grosser Faktor in dieser ersten Kirche. Und der dritte Punkt ist die Grosszügigkeit. Die Menschen haben geteilt. Es steht auch in anderen Texten, wie sie einfach grosszügig ihr Zeug verkauft haben, um anderen helfen, um grosszügig sein. Und das war nicht einfach ein kommunistisches System. Und wenn du Christ sein oder zu dieser Gemeinde gehören, hast du einfach automatisch schon mal deinen Besitz abgeben müssen. Oder hast du irgendwie den Lohn aufs Konto dieser Kirche einzahlen lassen. Sondern das waren Christen, die grosszügig waren. Nicht, weil sie müssen, nicht, weil das eine Pflicht war, sondern weil sie gesagt haben, ich will mein Reichtum, mein Besitz, all das, was ich habe, will ich in das Reich investieren. Ich will gehen für die Kirche dort in Jerusalem. Und das ist das, was die geprägt haben, dass sie grosszügig waren und wollten weitergehen. Und ich weiss nicht, wie es dir heute geht. Wenn ich so den Text lese, wie sie gegeben haben, dann finde ich das heftig. Das löst etwas in mir aus. Und da bin ich nicht der Erste. Das hat auch dazu mal riesen Wellen geschlagen in dieser Gesellschaft, wo man gemerkt hat, hey, die Christen, die sind grosszügig. So hat zum Beispiel der Kaiser von dazu mal hat das auch bemerkt. Und er hat gesagt, die versorgen nicht nur ihre eigenen Armen, Kranken und Sterbenden, sondern auch noch die Armen, Kranken und Sterbenden des Römischen Reiches. Der war plötzlich ein bisschen genervt, weil er gemerkt hat, dass er, der versucht, einen grossen Staat zu führen, ein römisches Reich, das mächtig ist, dass er in seinem Staat Probleme hat, dass er Armut hat, dass er Leute hat, die krank sind und er als Kaiser nicht für diese Leute sorgen kann. Aber das kleine Grüppchen von Christen schafft es, für sie da zu sein, ihnen Geld zu geben, für sie zu sorgen. Und das ist das, was der römische Kaiser fast ein bisschen hässlich gemacht hat, als er gesehen hat, dass die kleinen Christen mehr erreichen als der grosse Staat oder das grosse Reich. Und man liest in verschiedenen Berichten, in christlichen Berichten, aber auch wirklich in anderen geschichtlichen Quellen von verschiedenen Arten, wie sie grosszügig gelebt haben. Sie haben nicht einfach nur Geld gesammelt, um für sich selber irgendwie coole Essen organisieren oder coole Öben organisieren, sondern sie haben Geld gesammelt, um anderen Menschen auf der Straße zu helfen, um ihnen Essen zu geben. Es hat dort in der Nähe römische Bergwerke gehabt, wo Leute versklavt worden sind, dass sie übel unter üblen Umständen arbeiten müssen. Und die Christen haben Geld gesammelt, um für die Sklaven in diesen Bergwerken zu sorgen. Sie haben Geld gesammelt, um sogar so Sklaven freikaufen und einfach frei springen lassen. Und gewisse Christen sind sogar so weit gegangen, dass sie ihre Freiheit aufgegeben haben und sich mit einem Sklaven in so einem Bergwerk abgetauscht haben. Ist das nicht krass? Die haben sich einfach aufgegeben, haben gesagt, ich gehe jetzt in die Sklaverei, ich gehe jetzt arbeiten, obwohl die vielleicht einen besseren Job haben, obwohl die wahrscheinlich einen normalen Job haben, haben sie sich bereit erklärt, sich zu versklaven. Und wenn wir diese Grosszügigkeit lesen, dann ist das nicht einfach eine Grosszügigkeit, wie wir es heute vielleicht kennen, wo man sagt, hey, ich habe ein neues Handy, du kannst mein altes haben, ich brauche es nicht mehr. Oder irgendwie, mir ist es heute sowieso langweilig, also mache ich einen Einsatz im ICF. Sondern es war eine Grosszügigkeit, die wehgetan hat, wo man ein bisschen gespürt hat. Und ich selber, ich habe das auch schon erlebt, wenn ich grosszügig war, nicht einfach nur bis zu dem, wo du fast musst, sondern ein bisschen darüber hinaus, dass das fast ein bisschen wehtut. Nadine und ich, wir haben uns zum Beispiel vor einer Zeit, haben wir einer Person Geld gegeben, damit sie ein neues Auto kaufen kann. Und das war ein rechter Betrag. Und als wir das Auto gesehen haben, habe ich gedacht, hey, die Person hat fast besseren, oder sie hat das bessere Auto als ich. Und das hat mir zuerst ein bisschen weht, weil ich dachte, hey, wieso geben wir überhaupt so viel, damit es andere besser haben als wir? Wir sollten doch für uns schauen. Und gleich ist gerade diese Lektion ein wichtiger Schritt gewesen, weil ich gemerkt habe, ich tue mein Herz nicht einfach in eigenen Luxus investieren, in mein Wohl für mich, sondern ich schaue, dass ich mein Herz ins Reich Gottes platzieren kann. Mit der Überzeugung, dass es dort nicht einfach zerfressen wird, dass es dort nicht einfach an Wert verliert, sondern dass ich dort Freude und Erfüllung erleben kann. Und gerade das Beispiel ist für mich und auch für Nadine ein mega Schritt gewesen, der uns erfüllt hat schlussendlich, der gut da hat. Nicht, weil wir nachher mehr Geld haben oder es uns finanziell nachher irgendwie wieder entgegengekommen ist, sondern weil wir Erfüllung und Freude durch das erfahren haben. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir heute geht, aber ich habe oft so ein bisschen die Mentalität, ja, Grosszügig heisst einfach, man gibt das, was übrig bleibt oder was man sowieso hat. Aber die Grosszügigkeit fährt wirklich, die geht noch weiter. Die geht dort hin, wo man gibt, auch wenn es vielleicht mühsam ist, auch wenn es vielleicht eine extra Meile verlangt. Wir hatten zum Beispiel diesen Sonntag keinen Audiotechniker. Und ich habe in unserer Reihe herumgefragt und wir hatten einfach niemanden gehabt. Und dann über x Kontakt ist irgendeiner der Michi, der heute mischt, habe ich seine Nummer bekommen, ihm geschrieben und er hat gesagt, ja, ist gut, ich komme. Und das nenne ich Grosszügigkeit, wenn man nicht einfach sagt, ja, ich bin sowieso da, also mache ich es gerade, sondern wenn man eine extra Meile geht. Er hat mich nicht gekannt, er war noch nie in dieser Location gewesen, es ist wirklich neu. Und er hat einfach gesagt, mal, das mache ich. Das ist ISF, das ist meine Kirche, ich investiere mich in diese Kirche. Und das ist für mich Hut ab. Yes, Applaus! Ja, ich wollte uns heute oben ein bisschen challengen, euch, aber auch wirklich mich, dass wir das kleine Denken von Grosszügigkeit weglegen. Dass wir nicht einfach sagen, ich gebe ja meinen Zehntel, das sollte länger. Oder ich mache alle zwei Wochen irgendetwas für die Kirche. Oder am Sonntag mache ich für die Kirche, unter der Woche habe ich genug zu tun. Sondern dass wir uns überlegen, was können wir wirklich machen? Was liegt wirklich drin? Weil ich glaube, es liegt wirklich viel mehr drin. Ich habe gerade diese Woche vom Jérôme gelesen. Der Jérôme ist ein französischer Snapchat-Star. Das ist eigentlich so der erste Snapchat-Star, den es überhaupt gegeben hat auf dem Planeten. Es gibt auch nicht so viel. Und er hat vor ein, zwei Wochen hat er gelesen im Internet, was in Somalia momentan abgeht. Er hat gelesen, dass dort eine riesige Hungersnot herrscht, dass Kinder sterben, dass Erwachsene sterben, weil einfach zu wenig Essen rum ist. Und er hat auch davon gelesen, wie die Landwirtschaft völlig bach abgeht, weil die Felder vertrocknen, weil Tiere sterben, die Nutztiere. Und ihn hat das bewegt. Er hat sich überlegt, was kann ich an meiner Position machen, um dem Elend entgegenzuhelfen. Er hat an dieser Stelle seine Connections walten lassen, hat seine Freunde aufgefordert, ihm zu helfen. Und nach wenigen Tagen ist ein Grüppli zusammengekommen von Leuten, die ich sicher ein, zwei Personen davon kenne, von Hollywood, von YouTube und so weiter. Und sie haben zusammen gesagt, hey, lass uns Geld sammeln und Essen auf Somalia runterbringen. Und sie sind nicht nur so weit gegangen, sondern der Jérôme hat gemerkt, hey, die einzige Airline, die wirklich auf Somalia runterfliegt, ist Turkish Airline. Und so hat er die Airline herausgefordert und gesagt, hey, wir wollen Essen dort runterbringen. Was habt ihr zu bieten? Und die Turkish Airline, ich weiss nicht, ob das vielleicht die Sozialabteilung oder irgendwie so die Fundraising-Abteilung oder die Marketing-Abteilung war. Auf jeden Fall, sie haben gesagt, mal, wenn ihr Essen bringt, dann stellen wir euch einen Frachtflüger für 60 Tonnen Food zur Verfügung, dass ihr das Essen dort hinein packen könnt und auf Somalia verfrachten. Gleichzeitig haben sie auch gesagt, hey, und in den nächsten Monaten, immer wenn wir Platz haben in unseren Flügern auf Somalia, könnt ihr den Platz ausfüllen mit Essen und Trinken für auf Somalia. Und ich finde das mega krass, weil Turkish Airline in der Türkei, ich glaube, die haben viele andere Probleme. Sie könnten jetzt sagen, wir haben selber Probleme in unserem Land. Wir müssen jetzt mal schauen, dass es unserem Zusammenhalt im Land gut geht. Wir müssen mal für unsere Sicherheit sorgen. Wir müssen zuerst mal schauen, dass es uns gut geht. Aber nein, die Grosszügigkeit, gerade von dem Jérôme, hat Turkish Airlines dazu bewegt, dass sie sagen, hey, wenn der grosszügig ist, dann werden auch wir grosszügig sein. Und ja, um das Ganze noch ein bisschen praktischer machen zu lassen, habe ich meine Schwägerin eingeladen heute. Komm doch mal auf die Bühne, Jasmine. Vor 3,5 Jahren bist du plötzlich einfach mal auf Benin abgehauen Und ohne irgendwie einen grossen Plan, was du dort unten machst, oder irgendwie grosse Visionen, sondern du bist wirklich dort runtergegangen. Was ist dort passiert? Erzähl doch mal.
Genau, ich bin für 15 Monate habe ich einen Missionseinsatz machen in einem Spital. Ich habe dort als Krankenschwester gearbeitet und habe dort ein Ehepaar kennengelernt, ein Lokal, das in Beninois war. Und die haben mir von einer Idee erzählt, die war relativ bedeutungslos in dem Moment. Sie haben einfach erzählt, dass sie eine Vision haben und das Gefühl haben, dass sie mich in diese Vision einweihen müssen und dass sie einfach irgendwie den Eindruck von Gott bekommen haben, dass ich in das Projekt hineingehöre.
Okay, jetzt sind in dieser Zeit ein paar Monate vergangen, du bist wieder zurückgekommen, du bist wieder mal ein bisschen runtergegangen und wieder zurückgekommen. Erzähl, was ist passiert? Was läuft dort unten jetzt? Was läuft bei dir so bezüglich Benin?
Wir haben vor ungefähr einem Jahr haben wir dann, drei Organisationen gegründet. Eine ist in Benin selber, eine in der Schweiz und eine in Frankreich. Und eine haben wir dann global gemacht, in Benin selber. Das ist einfach die International, damit wir auch die Möglichkeit haben, dort zu arbeiten. Und wir haben unterdessen ein eigenes Haus gebaut. Ich weiß nicht, ob es auf dem Screen kommt. Das ist einerseits meine Wohnung, wenn ich wieder mal unten bin und unten leben will. Andererseits haben wir dort auch unsere Büroräumlichkeiten von unserer Organisation. Und unsere Organisation geht eigentlich darum, dass wir uns für betagte Menschen einsetzen, die in Armut leben. Also solche, die einfach keine Möglichkeiten mehr haben, die vielleicht ein bisschen verwahrlost werden von der Familie, einfach weil die Familie keine Zeit hat, weil die aufs Feld arbeiten oder sonst irgendwie einfach schauen, dass sie durchs Leben kommen. Und die alten Leute sind daheim, können selber nicht mithelfen und sind auf Hilfe angewiesen. Und unser Projekt geht darum, dass wir dann zu ihnen heimgehen, sie sozial unterstützen, auch im Gesundheitlichen, dass wir zu ihnen heimgehen, ihren Gesundheitszustand anschauen. Auch wie ist ihr Haushalt geführt, haben sie Hygiene, ja, läuft alles gut oder brauchen sie Unterstützung von uns. Und ein cooles Beispiel ist von einem alten Mann, er ist ungefähr 75, er weiß selber nicht, wann er geboren ist. Und wir sind zu ihm hergegangen, in die Familie, und haben gefragt, ob es eine alte Person in diesem Haushalt hat. Und es haben sie alle gesagt, nein, wir haben niemanden, aber man hat so gehört, sie sind ein bisschen am Küscheln hinten dran und so. Und dann haben wir gefragt, hey, was ist los, was verheimelt ihr uns? Und dann hat dann die eine Enkelin von ihm gesagt, mal, wir haben jemanden. Und die ganze Familie hat sich extrem geschämt für den alten Mann und haben uns eigentlich nicht zu ihm lassen. Und wir sind dann zu ihm ins Zimmer gegangen, er ist dort auf seinem Bett gelegen und es hat extrem gestunken, es hat Spinnen gehabt, es hat Fliegen gehabt, Mücken gehabt, es hat wirklich alles gehabt. Es hat grausam nach Fäkalien geschmückt und es war einfach wirklich unappetitlich, dort hineinzukommen. Und er hat uns dann seine Story erzählt. Er ist vor etwa 10 Jahren hat er einen Motorradunfall gehabt. Er ist mit seiner Tochter, die im 9. Monat schwanger war, TÜV gefahren und ist von links und von rechts von anderen TÜV-Fahrern überholt worden. Er ist so verschreckt, dass er eine Vollbremsung gemacht hat und ist von einem Auto getroffen worden. Und sie sind beide vom TÜV gefallen und er ist querschnittgelähmt seither. Und seit das passiert ist, das ist etwa 10 Jahre her gewesen, ist er querschnittgelähmt und wird von seiner Familie vernachlässigt. Er liegt dort im Bett den ganzen Tag, 24 Stunden. Kommt einmal pro 2 Monate, tragen sie ihn aus dem Zimmer raus, um ihn zu waschen. Ich muss euch das vorstellen, der kann sich nicht bewegen. Er liegt in seinen eigenen Fäkalien hin, wird nur einmal pro 2 Monate wird er gewaschen. Und das war ein ganz schlimmer Zustand. Er ist auch HIV-positiv, das hat er uns erzählt und uns gesagt, dass wir es weiter erzählen dürfen. Und wir haben dann mit ihm mega viel schwätzen und ihm einfach von unserem Projekt erzählen und gesagt, dass wir ihn gerne unterstützen würden. Und er war so dankbar gewesen und wir durften dann zu ihm zurückgehen, ein paar Tage später, haben ihn rausgetragen, haben ihn gewaschen, alle seine Wäsche gewaschen, wir haben das Zimmer auseinandergenommen, haben wirklich alles rausgeschossen, eine neue Matratze gekauft, weil das war so eine Baumwollematratze, die natürlich schon alles schön aufgesogen hat, was aus seinem Körper gekommen ist. Es war wirklich grusig, es hat gestunken, wir haben mit Duftspray alles vollgesprayt, es hat so Wespennester an der Wand hatten, die wir abgeschlagen haben. Wir haben alles mit Javelwasser desinfiziert. Und am Schluss hat das Zimmer super ausgesehen. Es hat fein geschmeckt. Wir haben ihm eine neue Matratze reingetan. Wir haben ihn gewaschen, alle seine Kleider gewaschen. Wir haben Ordnung gemacht und haben ihn dort reingebracht. Und es war einfach unglaublich, wie dankbar der Mann war. Der 75-jährige Mann hat schon viel gesehen in seinem Leben, schon viel gelebt. Und der war so unglaublich dankbar. Das war eine unbeschreibliche Story.
Krass, Mann. Ich glaube, du musst doch ein bisschen aufhören mit dem Weg. Es sind schon alle ganz rot und blau. Nein, das ist heftig, was du da wirklich investierst, was du in andere Menschen investierst. Und zwar nicht einfach nur irgendwie so eine sexy Art von Investment. Ja, ich gebe, weil ich sowieso zu viel. Sondern das ist etwas, wo weh tut, wo anstrengend ist, wo brutale Sachen siehst. Was hat das in dir ausgelöst, all der ganze Prozess, all das zu sehen und zu erleben?
Ich habe einfach selber für mich merken, dass es gar nicht viel braucht, um einen Unterschied zu machen. Ich bin 22, Schweizerin, ich bin kein CEO von einer riesigen Firma wie Facebook oder Snapchat oder weiss ich was. Ich mache eine Ausbildung, habe nicht mega viel Geld auf der Seite, um irgendetwas zu machen, aber ich kann einen Unterschied machen, wenn ich es einfach mit der richtigen Vision mache und einfach Gott im Gepäck kann. Und das Zweite, was mir mega bewusst worden ist, ist, dass Geben einfach viel mehr wert ist als Nehmen. Ich habe das in der Theorie schon immer gewusst. Das hört man mega oft auch in Gottesdiensten oder man liest es selber in der Bibel. Und dort ist mir einfach das erste Mal wirklich ins Herz abgegangen, wie viel das es einem gibt, schlussendlich, wenn man selber etwas gibt. Und für mich ist gerade vor allem das Beispiel von dem alten Mann, aber es hat noch viele andere. Wir haben unterdessen über 250 Leute in diesem Projekt, die wir unterstützen dürfen. Einfach, wenn man denen in ihre Augen schaut und wirklich aufrichtige Dankbarkeit sieht, das ist für mich so viel mehr wert, als wenn ich sonst irgendwie ein Geschenk oder irgend so etwas bekomme.
Merci vielmals. Noch einen Applaus für Jason. So Geschichten, die würde mich deep impressen. Ich finde das krass, wie wenn Menschen mutige Schritte wagen und nicht einfach nur in dem Stil grosszügig sind, wie es gerade offensichtlich ist, sondern wirklich mutige Schritte wagen, wie gross das kann entstehen. Ich habe selber fast nicht geglaubt, wo sie gesagt haben, ja, wir können jetzt anfangen bauen. Aber irgendwie nach wenigen Wochen sind schon plötzlich Bilder vom Mauerwerk verschickt worden. Und mich motiviert das zu sehen, dass man nicht einfach nur eine Top-Ausbildung muss haben, dass man nicht irgendeine Million muss haben, bis man kann einfach grosszügig sein, sondern dass wir alle so viel Reichtum hätten zum Investieren. Und ich will dich und mich heute Abend challengen, um auch konkret zu werden, um konkret die Grosszügigkeit, so wie es Gott uns vorgelebt hat, so wie andere Vorbilder uns das vormachen, die Grosszügigkeit weiterzuleben und grosszügig ins Reich Gottes investieren. Wenn man so die Geschichte von den ersten Christen liest, dann denkt man so, ja, das war damals, aber heute ist man so weit weg. Und ich wollte uns challengen, dass wir wieder die Mentalität von den ersten Christen aufgreifen. Dass wir mutig sind und grosszügig teilen. Dass wir nicht einfach sagen, der Sonntag ist der Tag für die Kirche und die anderen 6 Tage sind für mich. Sondern dass man grosszügig investiert in die Kirche. Ich wünsche mir, dass wir als ICF Brugg nicht einfach nur eine Location sind, die bekannt ist für, dass sie ein bisschen lauter sind als andere Kirchen. Dass wir nicht einfach nur bekannt sind für gute Worshipper oder irgendwie Professionalität. Sondern ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind und eine Kirche werden, die prägt ist von Grosszügigkeit. Ich wünsche mir, dass man in der Welt draussen sagt, dass ICF, das ist eine grosszügige Kirche, das sind grosszügige Menschen, die füreinander sorgen. Ich wünsche mir, dass wenn arme Menschen hier reinkommen, die finanzielle Engpässe haben, dass sie unseren Reichtum erfahren dürfen. Dass sie unseren Überfluss, und den haben wir alle erfahren. Ich wünsche mir, dass wenn Menschen hier reinkommen, die einsam sind, die vielleicht irgendwie gerade schwere Zeiten durchgemacht haben, Krach mit der Family haben und hier reinkommen, ich wünsche mir, dass die Gemeinschaft hier innen erlebt. Dass die Gemeinschaft, die hier herrscht, nicht einfach nur für sich schaut und schaut, dass man coole Small Groups hat oder irgendwie gute Freundeskreise, sondern dass das ICF Brugg auf eine Gemeinschaft sein, wo jeder Einzelne willkommen ist. Und ich wünsche mir, dass wir wirklich grosszügig sind, auch in Bezug auf Finanzen. Ich habe auch Zeiten durchgemacht, wo mein Praktikumslohn nur ein bisschen höher war als meine Ausbildungskosten. Und trotzdem mit Nadine und mich, wir haben uns dafür entschieden, trotzdem unseren Teil in die Kirche zu geben. Und das war ein Investment, das im ersten Moment hart war, das vielleicht unlogisch war, wo vielleicht auch unsere Hochzeitspläne und so völlig über den Haufen geworfen haben, weil es einfach finanziell nicht logisch war. Und trotzdem habe ich genau in diesem Moment erleben, dass wenn ich grosszügig bin und weitergebe, dass ich die Grosszügigkeit von Gott erfahre. Und vielleicht bist du heute da und merkst, hey, eigentlich klingt es mega gut, grosszügig sein und weitergehen, aber ich selber, ich bin nicht bereit, grosszügig zu sein. So motiviere ich dich und ich will dich challengen, dass du einfach mal die Grosszügigkeit von Gott anschaust. Das ist das, was mich immer wieder dazu motiviert, grosszügig zu sein. Ich selber, ich könnte nicht grosszügig sein, wenn mir nicht klar wird, dass Gott so grosszügig war mit mir. In dem, dass er für mich sorgt. In dem, dass er seinen Sohn für uns geschickt hat. Und lass uns dann gemeint werden, so wie die ersten Christen. Lass den Spirit aufblühen, dass wir mutig sind, dass wir grosszügig sind und dass wir mit offenen Augen durch die Celebration durchlaufen. Egal, ob du Ministry-Leiter bist und das musst machen oder ob du einfach ein normaler Teilnehmer bist, lass uns offene Augen haben, dass wir sehen, wenn es jemandem schlecht geht. Dass wir sehen, wenn jemand wirklich finanziell knapp dran ist. Dass wir sehen, wenn jemand verletzt ist oder einfach unsicher ist. Und dass wir einfach Grosszügigkeit in die Menschen investieren. Weil Gott ist auch grosszügig gewesen. Yes. Lass uns Gott zusammen anbeten und einfach auch ihm danken für die Grosszügigkeit, die er zu uns lebt. Weil das ist nicht einfach das, was er muss oder seine Pflicht, sondern er gibt mehr, als er muss. Er muss gar nichts und er gibt trotzdem grosszügig. Weil es ihm selber einfach Spass macht, uns zu beschenken, weil es ihn erfüllt, sehen, wie er uns glücklich machen kann, für uns zu sorgen. So lass uns genau gleich grosszügig sein. Amen.